Heute sprechen wir über einen Ort, von dem es früher hieß, er sei verzaubert. Der mitten in dem größten aller Ozeane liegt, irgendwo ganz weit draußen im Pazifik. Kapitäne und Seeleute hatten Angst vor diesem Ort. Es hieß, er würde seine Lage und Position eigenmächtig verändern. Und wunderliche Kreaturen lebten dort, mit dicken Panzern und gemächlichem Schritt. Später wurde der Ort sogar zu einem Piratennest. Wer den Folgentitel gelesen hat, weiß natürlich schon, worüber wir heute sprechen. Die Galapagos-Inseln. Wir klären heute, was diese Inseln so besonders macht, weshalb sie einen entscheidenden Einfluss auf unser Verständnis des Lebens haben und warum die Ernährungsgewohnheiten der Piraten den Menschen dort heute immer noch Arbeit machen. Für die Biologie hat Galapagos eine riesige Bedeutung. Es ist quasi ein großes, natürliches Labor für evolutionäre Abläufe. Daher liegt es nahe, dass ich darüber jetzt erstmal mit einer Biologin spreche. Ich selbst bin Marco Dinter und ihr hört Hinter dem Zoo geht's weiter. Für mein erstes Interview sitze ich heute im Podcast-Studio und mir gegenüber, die meisten Hörerinnen und Hörer werden Sie vermutlich kennen, meine Kollegin Dr. Sabrina Linn. Hallo Sabrina.
Hallo Marco.
Wir machen mal eine ganz kleine mentale Zeitreise. Wo warst du vor ein bisschen mehr als einem Jahr?
Ja, tatsächlich war ich da auf Galapagos.
Gehört haben ja sicher ganz viele schon mal den Namen Galapagos, aber gib uns doch mal so die harten Fakten. Wer oder was ist das eigentlich?
Ja, also wohl eher was. Galapagos ist eine Inselgruppe im Pazifischen Ozean, 1000 Kilometer von der Küste Ecuadors entfernt, also ja inmitten vom Pazifischen Ozean. Sie ist vulkanischen Ursprungs, das heißt, sie hatte nie eine direkte Verbindung zum Festland, sondern ist einfach ja durch vulkanische Aktivität mitten im Ozean entstanden. Es gibt rund 13 große Inseln und über 100 kleinere Inseln, also die sind tatsächlich teilweise, ja, sind das kleine Felsknubbel mitten im Meer. Die zählen natürlich auch als Inseln. Die Galapagos-Inseln sind ein Meeresschutzgebiet und sogar von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnet worden. Ja, ganz so einsam, wie das klingt, ist es dort gar nicht. Diese Inseln sind zum Teil besiedelt. Um genau zu sein, sind 4 Inseln besiedelt, allerdings nur in sehr eingeschränkten Bereichen. Das ist sehr strikt reglementiert, um eben die Natur und die Arten dort auf den Inseln zu schützen. Blöderweise dienten diese Inseln auch Piraten schon immer mal als Verstecke und als Landungsorte. Und die haben, ja, wie das für Inseln oft so typisch ist, natürlich Fremdarten mit eingeschleppt, die jetzt teilweise diesen Inseln und der Biodiversität auf den Inseln zum Verhängnis werden.
Jetzt hast du aber gesagt, eine Insel mitten im Pazifik, weit weg vom Festland. Lebt da denn überhaupt irgendwas? Also ursprünglich, Menschen kommen überall hin, das wissen wir. Wir haben es auch auf dem Mond geschafft. Aber ich stelle mir jetzt eher erstmal so eine Cartoon-Sandinsel mit einer Palme in der Mitte drauf vor. Sieht da entsprechend anders aus, oder?
Also Palmen findet man ab und zu mal, aber nicht besonders viele. Aber der Rest dieser Inseln ist eher ziemlich karg, was eben mit dem Ursprung dieser Inseln verbunden ist. Es gibt auf den allermeisten Inseln nicht mal Frischwasservorkommen, weil einfach die so jung auch noch sind in ihrer Erstehung, dass das Frischwasser dort nicht gesammelt wird. Und ansonsten sieht es eher da aus, wie man sich eben so einen typischen Vulkan vorstellt. Sehr viel Lavagestein und auch bedingt durch die Temperaturen, die da herrschen. Die Galapagos-Inseln liegen direkt am Äquator. Eher sehr, sehr karg. Also Gräser und Büsche und auch was die Artenvielfalt angeht, am Land eher karg. Man muss sagen, für Taucher ein Paradies, unter Wasser wirklich eine große Artenvielfalt. Aber am Land beschränken sich die Arten eigentlich so auf Reptilien und Vögel. Und zu den Reptilien zählen natürlich die sehr bekannten Galapagos-Riesenschildkröten, die auch namensgebend waren, denn Galapago bezieht sich auf den Schildkrötenpanzer dieser Schildkröten.
Schildkröten schön und gut, aber ich weiß, du hast eben auch schon gesagt, dort gibt es auch Vögel und natürlich leben auf Galapagos auch die Darwinfinken. Damit habe ich jetzt eine ganz elegante Brücke gebaut. Wo will ich damit hin?
zu Charles Darwin, möchtest du vermutlich.
Korrekt.
Und tatsächlich, ja, das ist, wer an Galapagos denkt und gerade Menschen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, denkt natürlich auch sofort neben den Riesenschildkröten an Darwin, Finken und Charles Darwin, vermutlich einer der berühmtesten Naturwissenschaftler überhaupt.
Und wer war das?
Ja, also Charles Darwin, das ist der Begründer der wohl bekanntesten Evolutionstheorie. Also man muss dazu sagen, es gibt mehrere Evolutionstheorien, aber die von Charles Darwin ist sicherlich die bekannteste. Und grundsätzlich erklären Evolutionstheorien die Veränderung und Entstehung von Arten. Also wir wissen heute, dass es ganz viele verschiedene, unterschiedlichste Arten gibt. Aber wie diese entstanden sind, das war eben sehr, sehr lange Zeit unklar, beziehungsweise es gab verschiedenste Theorien dazu. Und bei dieser Entstehung von Darwins Evolutionstheorie spielte eben Galapagos eine ganz zentrale Rolle. Charles Darwin war in den 1830er Jahren mit dem Schiff Beagle unterwegs. Das war ein britisches Marineschiff, was ja eigentlich Vermessungsarbeiten durchführen sollte. Also es war durchaus ein langer Trip, eine Weltumsegelung sozusagen. Und auf Galapagos hat Charles Darwin im Zuge dieser, ja, dieser Reise Beobachtungen gemacht, die ihn nachher zu seiner Evolutionstheorie brachten. Er beobachtete dort, dass es 13 verschiedene Finkenarten gab, die sehr ähnlich waren und eben aber gerade zwischen den Inseln sich unterschieden. Und weil eben Galapagos nie mit dem Festland verbunden war, war für ihn recht schnell klar, dass sie wahrscheinlich einen gemeinsamen Vorfahren haben mussten, der eben irgendwann mal es auf diese Inselgruppe geschafft hat. Er hat daraus geschlussfolgert, dass sich bedingt durch die verschiedenen Umgebungen auf den verschiedenen Inseln diese Finken unterschiedlich entwickelt haben. Und zwar maßgeblich unterschiedlich, wenn es um die Schnabelform ging und um die Größe. Und er hat das in Zusammenhang gebracht mit einem unterschiedlichen Nahrungsangebot. Also lange, dünne Schnäbel für den Insektenfang und dicke Schnäbel für Samenfresser zum Beispiel.
Und diesen Vorgang nennt man, das ist eins meiner Lieblingswörter, wir müssen ihn bringen im Podcast, die adaptive Radiation. Das ist so ein Klugscheißerwort, das kann man gut mal auf Partys anbringen. Aber das ist jetzt ja schon einige Jahre her. Charles Darwin hat die Evolutionstheorie 1859 rausgebracht, also ein Jahr nach Gründung des Zoos zum Beispiel, in dem wir gerade sitzen. Warum interessiert uns das heute überhaupt noch?
Zum einen, wo interessanterweise, ja, das ist lange her, aber was es eben irgendwie auch heute noch so besonders ist, ist, dass unter anderem jetzt auch durch moderne molekulargenetische Untersuchungen seine Schlussfolgerungen tatsächlich bestätigt werden konnten vor einigen Jahren. Das ist natürlich super. Also das ist einfach eine interessante Tatsache, dass nach so vielen Jahren das dann eben auch mit modernen Methoden nachgewiesen werden konnte. Und es ist natürlich auch bis heute einfach die Erklärung dazu, wie sehr grundsätzliche Phänomene, wenn es um organisches Leben geht, erklärt werden konnte. Also Verwandtschaftsverhältnisse von organischem Leben, die Vielfalt des organischen Lebens, also von Lebewesen und eben die Angepasstheit der Arten. Das hat erste Hinweise darauf geliefert und kann eben bis heute bestätigt werden. Von daher, gerade wenn es um biologische Vielfalt geht, ist ja ein Schlagwort, ja, weswegen wir hier auch jetzt eigentlich im Studio sitzen, was unsere Arbeit jeden Tag prägt. Da hat Charles Darwin eben vor sehr, sehr langer Zeit die Grundlagen für geschaffen. Und gerade wenn man eben auch betrachtet, wie lange eine solche Evolution und eine Entwicklung von Arten dauert, also bis eine Art, die es heute gibt, entstanden ist, sollten wir vielleicht wirklich sehr gründlich darüber nachdenken, ob wir diesen Arten, die nach vielen Millionen Jahren entstanden sind, ob wir die heute durch unsere Lebensweise zerstören oder doch etwas, ja, Anstrengungen machen, um sie zu schützen.
Mit dem Thema Naturschutz machen wir jetzt auch direkt weiter, denn schon seit vielen Jahren ist dort auf Galapagos die Charles Darwin Foundation aktiv. Über die sprechen wir später noch ausführlich und deren Arbeit hat die ZGF über 50 Jahre unterstützt. Und zwar auf ganz schön vielfältige Weise. Wie genau die ZGF geholfen hat, darüber spreche ich jetzt mit meiner ZGF-Kollegin Antje Müllner. Dir erstmal vielen Dank, Sabrina.
Bitteschön.
Das ist ja tatsächlich ein richtiges Naturparadies, diese Inselgruppe Galapagos. Und gerade für nerdige Biologen wie mich sicher eins der Must-Sees auf der Welt. Kein Wunder also, dass auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt dort mal aktiv war, um die einzigartige Natur auf Galapagos zu schützen. Da würde ich jetzt gerne mal genauer nachfragen und habe mir Dr. Antje Müllner eingeladen. Sie leitet das ZGF-Referat für Südamerika und Südostasien und sitzt jetzt mit mir hier im Studio. Hallo Antje.
Hallo Marco.
Was verbindet dich persönlich denn mit Galapagos?
Ich habe mehrere Jahre in Ecuador gelebt und gearbeitet. Das war aber vor meiner Zeit bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Dort habe ich eigentlich im Regenwald gearbeitet. Aber in diesen mehreren Jahren in Ecuador waren wir dann 2 oder 3 Mal auf Galapagos, haben auch Freunde besucht, die dort geforscht haben. Und dadurch hatte ich eigentlich dann so Mitte der 90er einen ganz guten Einblick bekommen, wie es dazu geht. Zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt kam ich dann ein paar Jahre später. Und die ZGF hat aber eine ganz lange Geschichte auf und mit Galapagos, mit der Charles Darwin Foundation. Das ging nämlich schon 1968 los. Und interessanterweise war das auch das erste Projekt der Zoologischen Gesellschaft in Südamerika überhaupt. Damals kam so eine Art Hilferuf von der Charles Darwin Foundation über die Max-Planck-Gesellschaft an Bernhard Grzimek. Sie brauchen unbedingt Geld für die Forschungsstation. Und diese erste Unterstützung waren genau 10.000 D-Mark, die Grzimek dann ganz kurzfristig freigegeben hat.
Und was wurde zu der Zeit mit dem Geld gemacht, weißt du das?
Diese 10.000 D-Mark, die gingen an die Forschungsstation. Also im selben Jahr, in dem der Nationalpark gegründet worden ist, 1959, hat sich auch die Charles Darwin Foundation gegründet. Und die hatte dann einige Jahre später die Forschungsstation auf der Insel Santa Cruz in Puerto Ayora gegründet. Und da brauchten sie ganz dringend Mittel für Bauarbeiten, einfach um die Infrastruktur zu verbessern.
Das heißt, sowas fördert die ZGF an sich auch. Also wir bauen auch oder wir unterstützen die Infrastruktur, sage ich jetzt mal.
Ja, also gerade, ich glaube, Galapagos ist ein Beispiel, wo die ZGF sehr flexibel war. Wir haben uns immer an unserem Partner orientiert. Was braucht der? Was hat der auch für Kapazitäten? Und da gehörte die Instandhaltung der Infrastruktur war eine ganz wichtige Komponente. Denn wir wissen, Galapagos sind viele Inseln. Es ist eine Salzluft, eine Meeresumgebung. Und die Gebäude, die sind einfach sehr schnell renovierungsbedürftig. Und es gibt oder gab auch ein Gebäude, das dann in der Kurzform einfach nur Frankfurt hieß, das Frankfurt Building. Ich glaube, es war ein Gästehaus, das dann viele Jahre später mit ZGF-Unterstützung gebaut worden war.
Wie hat sich denn, wir beide müssen ja uns quasi auf Geschichtswissen da verlassen, wie hat sich denn das Projekt der ZGF entwickelt auf Galapagos?
Also genauso vielfältig, wie eigentlich die Herausforderungen im Naturschutz für die Galapagos-Inseln waren und auch noch sind, so vielfältig war eigentlich auch die Unterstützung durch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Wir hatten die Infrastruktur schon erwähnt, ganz wichtig, damit einfach auch die Basis da ist, von der die Mitarbeitenden losziehen können. Umweltbildung spielte eine ganz wichtige Rolle, um die lokale Bevölkerung, Fischer, zu überzeugen, dass ihre Inseln was ganz Besonderes sind und vor allem auch schützenswert sind. Wir haben Boote finanziert von der Zoologischen Gesellschaft, um die Meeresgebiete um die Inseln herum besser überwachen und schützen zu können. Und ein wichtiges Thema ist noch immer für den Nationalpark die Bekämpfung invasiver Arten. Denn mit der Bevölkerung kamen auch viele Haustiere auf die Inseln, die dort zum einen nicht hingehören und an die vor allem die einheimischen Tiere und auch Pflanzen gar nicht angepasst sind. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel flugunfähige Kormorane oder wir haben Reptilien, die ihre Eier vergraben, und alle die sind sehr empfindlich, wenn dann ein Schwein oder ein anderes nicht dorthin gehörendes Säugetier kommt und dort sein Unwesen treibt.
Das heißt, invasive Arten sind an sich ein Problem. Gab es denn noch andere Schwierigkeiten in der Projekthistorie?
Naja, Galapagos, da gab es mehrere Herausforderungen. Eine, auch wenn das vor meiner Zeit war, fällt mir ein, das war sozusagen der Seegurkenkrieg, könnte man es nennen. Seegurken, Verwandte der Seeigel, sind sehr nachgefragt oder waren nachgefragt auf dem asiatischen Markt und wurden im ganz großen Maßstab in den Gewässern von Galapagos gefangen. Und auch als das dann illegal geworden war, ging das weiter, und da haben sich sowohl die Charles Darwin Foundation, auch der Nationalpark sehr stark gemacht, haben mit Schiffen kontrolliert, haben teilweise auch Schiffe konfisziert, und das ist wirklich dann eskaliert. Es wurden Mitarbeiter der Station bedroht und es wurde von Fischern gedroht, Landschildkröten quasi als Geiseln zu nehmen oder sogar zu töten, wenn diese starke Kontrolle nicht beendet werden würde. Zum Glück hat sich das dann geregelt. Auch ein Teil der Bevölkerung hat sich auf Seiten des Naturschutzes gestellt. Und da hat sich auch dann gezeigt, dass die jahrzehntelange Investition in Umweltbildung hier sehr, sehr gut und erfolgreich war, weil es eben nicht alle sich auf die Seiten der illegalen Fischer gestellt haben. Ganz im Gegenteil. Inzwischen ist ja auch, war der Tourismus weiter gewachsen und viele Bewohner auf Galapagos leben eigentlich gerade von den Besuchern, die dieses einmalige Ökosystem erleben wollen.
Wie hat sich denn der Tourismus entwickelt auf den Inseln?
Ja, das ist eigentlich unglaublich, wenn man die Zunahme sich betrachtet. Aus dem Managementplan für die Galapagos-Inseln von 1978 habe ich gelesen, dass die Anzahl von etwa 14.000 Besuchern doch wahrscheinlich zu hoch ist und man sich große Sorgen macht. Und aktuell sind das weit über 250.000. Ich weiß nicht genau, wie viel es 2012 waren, aber doch, das müssen so um die 150.000 gewesen sein. Also das sind natürlich Größenordnungen, wo Tourismus, wenn er nicht gut gelenkt wird, großen Schaden hervorrufen kann. Und auch wenn die Inseln eigentlich sehr gut geschützt und kontrolliert sind, braucht es eben ein sehr gutes Besucherlenkungssystem. Und weil das eine Weile mal nicht so gut geklappt hat, ist 2007 sind die Galapagos-Inseln bzw. der Nationalpark als Weltnaturerbe auf die rote Liste der gefährdeten Weltnaturerben gekommen. Und es hat dann doch noch einige Anstrengungen gebraucht, aber es ist gelungen, und nach relativ kurzer Zeit sind die Galapagos-Inseln dann von dieser roten Liste wieder gestrichen worden, weil sie wirklich überzeugt haben mit einer sehr guten Besucherlenkung, die gerade die ganz wichtigen Gebiete auch wirklich schützt.
Und irgendwann hat die ZGF sich ja dann aber entschlossen, sich aus dem Projekt zurückzuziehen.
Ja, das war das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung, kann man sagen, auf große Wildnisgebiete, und die Mittel, die wir in Galapagos investiert haben, die haben wir dann sukzessive aufs Festland sozusagen gebracht, um dort im amazonischen Regenwald Naturschutzarbeit zu machen. Ganz wichtig für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist immer, wenn wir uns aus einem Projekt zurückziehen, dass das in enger Kommunikation mit dem Partner passiert und schrittweise, denn wir wollen natürlich auf keinen Fall das, was wir gemeinsam erreicht haben, da aufs Spiel setzen.
Das heißt, wir kappen nicht alle Bande nach Galapagos in dem Moment, sondern sind da immer noch im Austausch, oder?
Ja, also auch bei anderen Projekten schneiden wir niemals schnell ein Band durch, und Galapagos ist da insofern was Besonderes, als die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ja über 40 Jahre die Charles Darwin Foundation unterstützt hat. Es gibt auch persönliche Beziehungen noch zum Mitarbeitenden. Und auch heute besteht dieser Austausch noch. Und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt erhält auch teilweise noch immer Spenden für Galapagos. Und durch den Austausch mit der Charles Darwin Foundation, den wir noch haben, kommen diese Spendengelder dann dort auch kleineren Naturschutzprojekten zugute.
Und tatsächlich machen die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort auch immer noch eine wahnsinnig tolle Arbeit. Mich interessiert jetzt, wie sich die Arbeit dort verändert hat, was da aktuell passiert. ZGF ist ja jetzt schon fast 12 Jahre daraus, aber ich spreche dafür jetzt mit einer guten Bekannten von dir und danke dir erstmal sehr für das Interview, Antje.
Dankeschön, Marco.
Im nächsten Interview geht's für mich jetzt ganz weit weg von Frankfurt und zwar fast 11.500 Kilometer in ein Land, was ich sehr, sehr gerne mag, nämlich nach Ecuador. Dort habe ich selber einige Zeit verbracht und ich war auch da, wo du jetzt gerade sitzt, Heinke, nämlich auf Galapagos. Ich spreche mit Heinke Jäger und freue mich sehr, dass wir heute über Zoom verbunden sind. Hallo Heinke.
Ja, hallo Marco. Vielen Dank für die Möglichkeit, dieses Interview zu geben.
Am besten stellst du dich vielleicht mal selber kurz vor. Wir sprechen jetzt gerade Deutsch, das ist auf Galapagos jetzt nicht so gängig. Woher kommst du und wie bist du auf Galapagos gelandet?
Ja, mein Name ist Heinke Jäger. Ich bin Ökologin an der Charles Darwin Stiftung und ich komme ursprünglich aus dem Norden von Deutschland. Wahrscheinlich hört man das, aus einem kleinen Dorf bei Kiel. Wattenbek, das kennt kein Mensch, brauche ich eigentlich auch gar nicht erwähnen. Und ich bin 96 das erste Mal nach Galapagos gekommen als Touristin und bin dann schon an die Charles Darwin Forschungsstiftung gegangen, um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, hier zu arbeiten. Und dann habe ich tatsächlich 1998 eine Stelle bekommen und ja, ursprünglich für ein Jahr. Das sind jetzt genau 26 Jahre her.
Das war ein etwas längerer Aufenthalt als geplant.
Genau.
Du hast dann in Deutschland studiert, oder?
Richtig, genau. Ich habe in Konstanz und Oldenburg Biologie studiert. Und dann habe ich hier 7 Jahre gearbeitet und bin dann nach Berlin gegangen, an die TU Berlin, und habe meine Doktorarbeit gemacht über Galapagos. Also ich bin in der Zeit über mehrere Monate nach Galapagos zurück, immer im Winter aus irgendeinem Grund. Und habe dann nach der Promotion Postdoc gemacht, also so eine Postdoktorandenstelle in den USA für 3 Jahre. Auch die ganze Feldarbeit war hier auf Galapagos. Und dann habe ich dann wieder angefangen mit einer festen Stelle 2013. Also bin ich jetzt die letzten 11 Jahre wieder durchgehend hier.
Und woran genau arbeitest du auf Galapagos? Also was ist so dein Forschungsschwerpunkt?
Also der Schwerpunkt ist der Galesienwald und sicherlich können sich die meisten Hörer und Hörerinnen darunter nichts vorstellen. Wir nennen ihn den Sonnenblumenbaum, weil er aus der Familie der Sonnenblumengewächse kommt. Also das, was man so im Garten ganz klein hat, das wächst hier bis zu 15 Metern hoch. Das sind wunderschöne Bäume, die sind moosbewachsen. Es gibt viele Epiphyten, also die Pflanzen, die auf den Bäumen, auf den Ästen drauf sitzen. Das ist richtig so ein Feenwald, also, oder sagen wir mal ursprünglich. Und deshalb arbeite ich leider dran, weil dieser Wald, der also auf dieser Insel, wo ich hier bin, Santa Cruz, der hat ursprünglich 10.000 Hektar bedeckt. Da sind jetzt gerade mal noch 300 nach. In erster Linie wurde das durch die Entstehung die Bildung der landwirtschaftlichen Zone 1959 dezimiert. Also der Wald wurde geschlagen. Und jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten sind das eher die invasiven Pflanzenarten, die da den Wald bedrängen. Das sind in erster Linie die Brombeere. Und naja, alle, die Gartenbesitzer sind und eine Brombeere haben, können sich sicherlich vorstellen, was da passiert, wenn da nicht irgendwie eingeschritten wird und die so ein bisschen in Schach gehalten werden.
Was macht denn für dich persönlich die Faszination da aus? Also warum ausgerechnet Galapagos?
Also ich meine, das, was wahrscheinlich den meisten zuerst in den Sinn kommt, sind die Tiere. Und ich muss sagen, also diese Schildkröten, die Meerechsen, ich sehe die Meerechsen jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit mehr oder weniger da am Straßenrand liegen oder am ja, im Gebüsch und die haben eine wahnsinnige Faszination. Ich werde nicht müde, mir die anzusehen. Ich mache auch immer noch Fotos. Ich habe, glaube ich, ungefähr schon, ich weiß nicht, 2000 von den Echsen und den Schildkröten. Und die Schildkröten sind einfach unheimlich groß. Die sind richtig riesig. Und wenn ich, es gibt so Farmen hier im Hochland, die man besuchen kann, wo die Schildkröten sich frei rumlaufen. Und ich bin immer wieder fasziniert, das zu sehen. Also das ist so die Tierwelt, natürlich die Vögel, die Finken. Die kommen ja an den Tellerrand, dürfen natürlich nichts fressen, aber sie versuchen es trotzdem. Und ja, alles ist wirklich so zum Greifen nah sozusagen. Also man braucht nicht mal ein Teleobjektiv für die Kamera. Das ist das eine. Naja, und dann, ich bin also spezialisiert auf Pflanzen natürlich, auf Pflanzenökologin. Und ja, der Skalesienwald ist einfach faszinierend. Faszinierend. Es gibt viele Arten, Pflanzenarten, die es nur hier gibt. Und das ist einfach ja spannend, daran zu arbeiten und auch wichtig, die zu erhalten.
Und du hast gesagt, das ist gar nicht mal so einfach, beziehungsweise es sieht ganz schön kritisch aus. Noch 300 Hektar Skalesienwald habe ich mir eben gemerkt. Wegen der Brombeere, das musst du mir jetzt genauer erklären, weil, also klar, die sticht und die wuchert ganz schön, aber ist sie wirklich so drastisch?
Leider ja, also die ist 1968 eingeführt worden auf Galapagos, natürlich, weil die Leute die Früchte ernten wollten, haben aber leider die falsche Varietät reingebracht. Die produziert zwar Früchte und leider auch viele Samen, aber die schmeckt überhaupt nicht. Also ist nicht mal die richtige Brombeere. Und das Problem mit der Brombeere ist, dass die so ein ganz dichtes Gestrüpp ausbildet im Unterholz, also da, wo praktisch die ganzen Samen, eigentlich die Skalesiensamen, keimen sollten. Und naja, wenn man sich so eine Pusteblume anguckt, so einen Löwenzahn, da sieht man ja, dass die Samen ganz klein sind und leicht. Und so ist das bei der Skalesie auch. Und die braucht halt Licht zum Keimen. Und wenn jetzt der ganze Waldboden bedeckt ist mit dieser struppigen Brombeere, die kann bis zu 3 Metern und noch höher wachsen, dann fällt da kein Licht mehr durch und dann keimt der Same nicht mehr und es bilden sich keine Keimlinge aus und damit auch keine neuen Bäume. Und das haben wir gerade, wir haben eine Studie veröffentlicht über 10 Jahre. Wir haben das beobachtet und das ist tatsächlich so, dass da, wo die Brombeere sehr dicht ist, in 10 Jahren kein einziger Skalesien-Sämling hervorgekommen ist. Also die Situation ist kritisch. Kritisch, aber nicht hoffnungslos.
Nicht hoffnungslos, das ist jetzt mein Stichwort, denn du arbeitest natürlich genau an diesem Problem. Du arbeitest für die Charles Darwin Research Station. Was genau ist eure Aufgabe? Was macht ihr?
Ja, also die Charles Darwin Stiftung, das ist die übergeordnete Organisation, eine Nichtregierungsorganisation, und die Charles Darwin Forschungsstation, das ist die physische Station, also da, wo ich auch jetzt gerade sitze. Und die Aufgabe der Stiftung ist es, die Herausforderungen und Bedrohungen, denen die Inseln ausgesetzt sind, entgegenzuwirken durch wissenschaftliche Forschung und Naturschutzmaßnahmen. Und die sind natürlich sehr vielfältig. Wir arbeiten an Land und im Wasser. Wir haben sehr viele ozeanische Projekte. Und jetzt speziell an Land. Wenn, du hattest nach dem Skalesienwald gefragt, wir haben Bekämpfungsprogramme für die Brombeere, die natürlich in bestimmten Gebieten da, wo eben die Skalesie noch gut, der Wald noch gut ausgebildet ist, durchgeführt werden. Das wäre jetzt ein Beispiel. Aber wir haben insgesamt 25 verschiedene Projekte. Der Skalesienwald ist eins davon.
Wie muss ich mir denn diese Bekämpfung der Brombeere, also die mechanische Bekämpfung, eigentlich praktisch vorstellen? Also, was passiert da genau?
Ja, also erst wird die Brombeere mit der Machete abgehackt, bis zu ungefähr 5 Zentimeter über dem Boden. Und dann warten wir 1 Monat oder 6 Wochen, bis dann die Pflanze wieder nachwächst. Und dann wird ein Herbizid gespritzt. Das ist natürlich nicht so schön, aber in dem Fall lässt es sich tatsächlich nicht vermeiden. Wir haben es versucht, das rein mechanisch zu machen. Das ist leider unmöglich. Aber wir verwenden Herbizide, die halt eine geringe Toxizität haben. Und das wird ganz punktuell auf die Pflanzen, praktisch die neuen Pflanzen,
Sprüht.
Gesprüht. Genau. Also das wird auf die, direkt auf die nachwachsenden Pflanzen gesprüht. Insofern ist der Einfluss nicht so groß. Und damit bekommen wir dann 90% der Pflanzen. Und dann muss noch einmal nachgearbeitet werden, nach 2 weiteren Monaten. Und danach ist dann tatsächlich nur noch mechanische Kontrolle. Das heißt, dann haben wir die Samen, die dann auskeimen von der Brombeere, die dann per Hand entfernt werden. Das ist eine Arbeit, die relativ leicht ist und die wir ja auch mit Volontären und teilweise auch mit Schulkindern hier machen. Das ist natürlich auch eine tolle Art, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Gleichzeitig lernen sie, sehen sie den Skalesienwald, lernen über, ja, welche Bedrohungen es gibt, aber eben auch welche Möglichkeiten, diesen Wald zu retten.
Jetzt sind wir ja gerade bei einem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Das sind wir ja nicht ohne Grund, denn es gibt eine Historie zwischen uns. Ist die ZGF denn heute noch präsent in eurem Projekt?
Ja, sehr präsent. Also die Zoologische Gesellschaft war die erste Organisation, die die Charles-Darwin-Stiftung unterstützt hat. Die haben schon 1968, ja, die erste Spende geschickt, sehr hoch. Also das waren 10.000 D-Mark in der Zeit. Das ist ja sehr viel Geld gewesen. Und ja, du fragst, ob die immer noch aktuell hier vertreten ist. Also sehr prominent. Es gibt die sogenannten Frankfurt Apartments. Das sind also 6 Apartments, die mit der Finanzierung der Zoologischen Gesellschaft gebaut wurden. Und die haben auch immer noch den Gorilla an der Seite und heißen auch Frankfurts. Das wissen natürlich nur die Eingeweihten. Das sind Unterkünfte für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die hier kurze Zeit, längere Zeit bleiben. Es gibt auch Leute, die ein ganzes Jahr da wohnen, weil die halt so schön sind. Das sind kleine Apartments mit einer Küche, 1 bis 2 Betten, je nachdem, und ein Balkon zum Meerhin. Also die sind sehr schön und sehr beliebt. Und insofern, also wenn jemand Neues kommt, dann werden die gefragt, ob sie jetzt in den Dormitories wohnen wollen oder in den Frankfurts. Und die wissen dann immer gar nicht, was los ist. Aber die heißen also immer noch Frankfurts.
Ach schön. Dann lebt das Ganze ja noch ein bisschen weiter, obwohl die Unterstützung ja schon wirklich lange, lange währt, wie du gerade gesagt hast, über 50 Jahre. Wie hast du denn, du bist ja jetzt auch schon einige Jahre da, wie hast du denn so die frühen Jahre auf Galapagos erlebt, du ganz persönlich mit der ZGF zusammen quasi?
Ja, also 98, als ich anfing hier zu arbeiten als Ökologin, da wurde ein großer Teil meines Gehaltes und teilweise das gesamte Gehalt bezahlt von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich habe Christoph Schenk, den Direktor, mehrere Male hier getroffen und kenne auch andere Mitarbeiterinnen in dem Fall aus der Zoologischen Gesellschaft. Dagmar Andres Brunner und Antje Müllner. Insofern gibt es auch eine sehr persönliche Beziehung zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und in der Zeit, also diesen ersten 7 Jahren von 1998 bis 2005, haben wir diverse Projekte durchgeführt, Pflanzenprojekte. Also es ging immer um den Schutz endemischer, bedrohter Pflanzenarten, die die Zoologische Gesellschaft unterstützt hat. Eine ganz wichtige Unterstützung war 2001. Da gab es diesen Öltankerunfall hier direkt vor der Küste Jessica, wo sehr viel Öl ausgelaufen ist. Und da hat die Zoologische Gesellschaft sofort Hilfsmittel und Gelder geschickt. Also das war eine sehr dramatische Aktion, wo die Zoologische Gesellschaft gleich da war und an erster Stelle sozusagen geholfen hat.
Was ist denn da genau passiert?
Ein Tanker mit Öl ist auf Grund gelaufen und das ganze Öl ist ausgelaufen und musste dann natürlich sofort, ja, gebunden werden. Also es wurde dann mit Hubschraubern dieses, ja, Bindemittel ausgesetzt oder, ja, ausgesprüht. Aber es kam auch sehr viel von dem Öl an den Stränden an. Das heißt also, es war sehr viel manuelle Arbeit, das Öl dann wieder vom Strand sozusagen abzunehmen.
Und bei sowas unterstützt die ZGF dann auch. Und dann
Richtig.
gibt es wahrscheinlich noch viele, viele andere Projekte. Also du
Ja,
hast
also
eben
die
angesetzt.
Zoologische Gesellschaft hat über diese, ja, 50 Jahre insgesamt 4 Milliarden sorry, 4 Millionen Euro gezahlt und ein Großteil ging in die Forschungsschiffe. Also die Zoologische Gesellschaft hat eines der Forschungsschiffe, die Beagle, finanziert und eben auch den Unterhalt. Das ist ja nicht nur das Schiff, das muss ja auch erhalten werden und das muss es Kapitän geben und dann irgendwie so den andere Leute, die noch mit an Bord helfen. Und wir haben dann ein zweites Schiff auch unterstützt. Also das nur so als Beispiel. Sehr große Unterstützung kam bei der, ja, jetzt sage ich das einfach mal so, Ausrottung der Ziegen, hört sich ja nicht so gut an, vielleicht Eliminierung. Also es wurden tatsächlich Ziegen abgeschossen auf den verschiedenen Inseln, weil die unheimlich destruktiven Einfluss hatten, gerade auf diesem Skalesienwald. Also es gibt Fotos von Zäunen, die auch mit Mitteln der Zoologischen Gesellschaft errichtet wurden, wo also innerhalb des Zauns ein herrlich licht, grüner, dichter Skalesienwald von so 12 Metern Höhe war und außenrum wirklich nicht mal Gras, weil die Ziegen das abgefressen haben. Und das war in erster Linie auf der Insel Santiago, die unbewohnt ist, aber eben sehr viele Ziegen hatte, also 90.000 Ziegen. Und da hat die Zoologische Gesellschaft auch dieses Projekt mit unterstützt.
Jetzt habe ich gleich zwei Fragen im Kopf. Die erste ist, woher kamen die Ziegen? Also die müssen ja auf die Inseln gebracht worden sein, oder?
Das ist richtig. Die sind schon sehr lange, schon im 18. Jahrhundert, also die in erster Linie die Walfänger, Piraten, die haben die Ziegen mit Absicht ausgesetzt, weil die immer wieder an den Inseln sozusagen vorbeigekommen sind und dann einfach eine Nahrungsquelle haben wollten. Die sind dann landgegangen und haben dann die Ziegen geschossen. Das kann man sich nur schwer vorstellen, was diese Ziegen für eine Zerstörung machen. Es gibt natürlich Fotos davon, wie dann die Ziegen also so auf die Schildkröten steigen, um noch an die letzten Blätter vom Baum zu kommen. Also das ist halt eine Konkurrenz, dass das die Ziegen fressen, das ist dann nicht mehr da für die Schildkröten. Und die Zerstörung ist einfach unglaublich. Also ich hatte den Skalesierwald angesprochen, aber das betrifft natürlich die gesamte Vegetation. Also das sah dann wirklich so aus, als wäre da jemand mit dem Rasenmäher rübergegangen. Die Ziegen lassen wirklich nichts nach. Und dann muss man eben entscheiden, so will man die endemischen Arten, die es wirklich nur hier gibt, oder will man die Ziegen? Und da war die Entscheidung dann klar.
Und war das erfolgreich?
Vor allem für die Insel Santiago, die halt sehr groß ist und wo es eben, wie gesagt, so viele Ziegen gab. Die sind also eliminiert und seither hat es keine Ziege mehr dahin geschafft. Der Norden von Isabela, was auch ein riesiges Gebiet ist, ist frei von Ziegen. Der Süden nicht, aber zum Glück gibt es zwischen den beiden Teilen, also Nord und Süd, gibt es ein Lavafeld, das völlig unzugänglich ist, wo selbst die Ziegen nicht rübergehen. Also insofern hat man da so eine natürliche Barriere. Also insofern war das Projekt sehr erfolgreich.
Das klingt ja wirklich drastisch, was die Ziegen und die Brombeere, also jetzt beides Lebensformen, sage ich jetzt mal, die man vielleicht jetzt nicht als die gefährlichsten einstufen würde, was die mit Galapagos machen. Gibt es noch mehr invasive Arten auf Galapagos? Habt ihr da noch andere Tiere oder Pflanzen, bei denen das so dramatisch ist?
Ja, jede Menge leider. Deshalb haben wir viel zu tun an der Forschungsstation. Es gibt eine Fliege, die sieht aus wie eine ganz harmlose Stubenfliege. Und die heißt die Vampirfliege. Und die legt Eier in die Nester von Vögeln. Die Larven, die daraus schlüpfen, die kriechen, das wird jetzt ein bisschen unappetitlich, ne? Also,
das ist kein Problem.
Die Larven kriechen in die Nasenlöcher der Vogelküken, die im Nest sitzen und wehrlos sind, rein. Die Larven ernähren sich also von dem Blut der kleinen Küken und in fast 100% der Fälle führt das zum Tod. Und leider sind davon sehr viele Darwinfinken betroffen. Es gibt insgesamt 17 verschiedene Darwinfinken und 12 davon sind betroffen und einige davon sehr stark. Also die sind fast ja zum Aussterben gebracht worden durch diese Fliege. Weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn dann über Jahre der Nesterfolg praktisch null ist, dann hat so eine Population Schwierigkeiten, sich da irgendwie wieder zu regenerieren. Und da arbeiten wir ganz intensiv dran. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich ins Detail gehen soll, aber wir sind da, wir bringen ein Insektizid, das nicht schädlich ist für die Vögel, spritzen wir in die Basis, also in die Unterseite der Nester, um dann eben diese Larven abzutöten. Und damit haben dann die Küken, die schlüpfen, eine Überlebenschance. Also das ist nur ein Beispiel. Ein anderes ist, die Vögel benutzen verschiedene Nestmaterialien zum Glück für uns. Die verwenden zum Beispiel auch Federn und Watte und Haare. Und die werden in Spenden aufgehängt im Wald und die werden imprägniert mit diesem Insektizid. Und die Vögel selbst nehmen dann diese, ja, die Federn mögen sie sehr gerne, aber auch anderes Material, Sisal zum Beispiel. Und die nehmen das zum Nestbau und imprägnieren dann praktisch ihre Nester. Und ja, damit werden die Larven sofort, sobald sie schlüpfen, dann sterben die.
Das heißt, invasive Arten sind somit die größte Herausforderung, die ihr aktuell im Natur- und Artenschutz habt? Oder gibt es
ja,
noch weitere?
Definitiv. Also die Änderung der Landnutzung nicht mehr. Das ist eben durch die Einrichtung des Nationalparks zum Glück eingedämmt. Aber ja, diese Arten, die jetzt invasiv sind, die sind alle schon vor langer Zeit eingeführt worden. Es kommen hin und wieder noch neue rein. Das ist sehr selten, auch dank der Quarantänebestimmung. Also alle die ganzen Produkte, Lebensmittel, die auf die Insel gebracht werden, werden durchsucht von der Organisation, mit denen wir auch zusammenarbeiten, also eine Quarantäneorganisation. Insofern ist das wesentlich ist das gut organisiert. Aber halt die Arten, die damals schon reingekommen sind, wie eben die Ziegen. Es gibt verwilderte Hunde, verwilderte Katzen, also gerade die Katzen sind ein großes Problem. Ja, wir arbeiten an einem Baumfrosch, der vom Festland kommt. Ein kleiner, so 3 Zentimeter großer Frosch, sehr resistent. Und der breitet sich sehr stark aus. Den gibt es im Moment nur auf der Insel Santa Cruz und Isabella. An dem arbeiten wir. Im Moment geht es nur darum, einfach ja, mehr über die Ökologie dieses Frosches mehr Informationen über die Biologie zu bekommen. Weil wenn irgendwann mal geplant ist, den zu bekämpfen, müssen wir natürlich wissen, wie vermehrt er sich und wo und was braucht er dafür. Also das ist jetzt nur ein Beispiel.
Also bei euch greifen quasi Wissenschaft und dann auch die Ausführung des Ganzen ziemlich eng ineinander, habe ich so den Eindruck.
Genau, wir arbeiten sehr eng mit der Nationalparkverwaltung zusammen. Also einmal im Jahr treffen wir uns, also wir treffen uns natürlich öfter, aber dann ist die Planung fürs nächste Jahr. Wir legen dann fest, was sind die Prioritäten, welche sind die Arten, wo wir also jetzt ganz intensiv daran arbeiten müssen, welche Maßnahmen wollen wir ergreifen. Und das wird also geplant und dann ja, in Übereinstimmung mit der Nationalparkverwaltung führen wir die entsprechenden Untersuchungen aus und teilweise auch die Anwendung. Also da mischen sich die Aufgabengebiete. Die Charles Darwin Stiftung ist in erster Linie für die Forschung zuständig, aber eben auch für die Durchführung von diesen Naturschutzmaßnahmen. Und das machen wir zusammen mit der Nationalparkregierung. Und damit ist eben auch gewährleistet, dass die Projekte durchgeführt werden können und auch eben lang anhalten sind, also sustainable. Weil natürlich diese ganzen Projekte, das sind alles Langzeitprojekte.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gern helfen wollen und eure Arbeit unterstützen wollen, wie können sie das denn machen?
Ja, also die Charles Darwin Stiftung ist eine Nichtregierungsorganisation, wird also von der ecuadorianischen Regierung nicht unterstützt. Und wir haben eine Webseite, darwinfoundation.org, wo gespendet werden kann direkt. Und ja, dann in der Vergangenheit sind Spenden auch an die Zoologische Gesellschaft gegangen. Ich denke mal, dass das wohl auch noch eine Option wäre, wenn das jemand möchte.
Du blickst ja jetzt auf eine lange Zeit auf Galapagos zurück. Hast du in der Zeit ein Erfolgserlebnis, wo du jetzt sofort dran denkst, wo du sagst, das war ein schöner Moment, da haben wir gemerkt, das hat funktioniert oder was motiviert dich vielleicht auch einfach weiterzumachen?
Ja, also es ist natürlich schwierig, motiviert zu bleiben, wenn man mit invasiven Arten arbeitet, aber zum Glück arbeite ich ja nicht nur mit denen, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, was mich immer motiviert, das sind die Erfolgserlebnisse und die haben wir eben zum Glück auch. Ein ein ganz tolles Erlebnis war 2001, als der australische Marienkäfer eingeführt wurde. Also der wurde schon vorher eingeführt und hier im Labor getestet, um die Blattschildnaus zu bekämpfen. Diese Schildnaus ist auch eingeführt und hat ja, sich auf die Mangroven gesetzt, also auf sämtliche Mangrovenarten. Und also wenn man hier durchging 2000, dann waren die Mangroven also weiß von dieser Schildlaus. Und nach Jahren von Testens im Labor hier wurde der australische Marienkäfer eingeführt. Die Schildlaus ist ursprünglich aus Australien. Und das war ein Riesenerfolg. Also natürlich wurde das vorher getestet, um sicherzugehen, dass dieser Marienkäfer nicht an andere Insekten geht. Das war dann auch zum Glück der Fall. Und ja, seither sieht man also kaum noch die Schildlaus und auch kaum den Marienkäfer. Das ist keine Eliminierung der Schildlaus, man wird die immer haben und der Marienkäfer wird auch immer da sein, hoffentlich. Das ist so ein Gleichgewicht. Und das war sehr erfolgreich. Also das ist eine biologische Bekämpfung. Und den Arten, die so weit verbreitet sind, ist das fast die einzige Möglichkeit, die so ein bisschen einzudämmen. Und dasselbe versuchen wir für die Brombeere. Die Brombeere kommt aus dem Himalaya-Gebiet, also aus Pakistan. Und wir arbeiten mit einer Organisation in Großbritannien zusammen, die spezialisiert sind auf biologische Bekämpfung. Und die sind dabei, ein Rostpilz oder ein Pilz zu finden, zu suchen, der dann hoffentlich die Brombeere hier schwächen kann und eben dazu führt, dass keine Früchte entsprechend, also keine Blüten und keine Früchte mehr ausgebildet werden. Also das ist so die Hoffnung für die Zukunft, wenn man sich natürlich vorstellen kann, dass die mechanische und chemische Kontrolle der Brombeere schwierig ist. Aber vielleicht ja noch was Positives. Der Skalesienwald, der liegt mir sehr am Herzen. Also das ist wirklich mein Herzensprojekt. Und selbst mit dieser mechanischen Kontrolle, die wir durchführen, haben wir halt ganz tolle Erlebnisse. Also tolle Ergebnisse. Da, wo die Brombeere eliminiert wird, wachsen die Seenlänge der Skalesie und es regeneriert sich der Wald.
Das war ein wahnsinnig spannender Einblick in deine Arbeit, Heinke. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich drücke die Daumen, dass ihr eure erfolgreiche Arbeit so fortsetzen könnt.
Ja, herzlichen Dank. Danke für deine Zeit und auch vielen Dank an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt für die langjährige Unterstützung.
Galapagos und Charles Darwin haben unser Verständnis von Evolution geprägt. Wir haben in dieser Folge aber sicher nur ein kleines Schlaglicht darauf geworfen. Im Kern ging es heute eher um die Naturschutzgeschichte der Galapagos-Inseln. Und wir stellen fest, so wahnsinnig viel hat sich gar nicht verändert. Invasive Arten sind weiterhin die größte Herausforderung für die Ökosysteme der Inseln. Flexibilität im Umgang mit Problemen hat sich dabei als eine der größten Vorteile bei der Zusammenarbeit zwischen der Charles Darwin Foundation und der ZGF herausgestellt. Schnell und unbürokratisch Lösungen finden, egal ob bei finanziellen Zuschüssen für die Forschungsstation oder bei der Bekämpfung einer Öltanker-Havarie, dafür sind wir bei der ZGF bekannt. In unseren Vorgesprächen fiel manchmal der Satz, und der beschreibt es eigentlich ganz schön, dass die ZGF auch mal eine Toilettenschüssel bezahlt, wenn es denn notwendig ist. Auch wenn man Galapagos nicht mehr auf der ZGF-Webseite findet, so sind wir doch immer noch sehr eng mit der Charles Darwin Foundation verbunden, die dort hervorragende Arbeit leistet. Die Homepage der Charles Darwin Foundation, die verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Und wenn ihr als Hörerinnen und Hörer Galapagos unterstützen möchtet, könnt ihr das auch weiterhin über unsere Kanäle tun. Alle Spenden, die das Ziel Galapagos haben, leiten wir selbstverständlich weiter. An der Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch. Mein Name ist Marco Dinter und das war Hinter dem Zoo geht's weiter.